Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Oktober 2024. Der Donnerstag ist ja ein Feiertag, ist der Weltwochetag und ich darf das Erscheinen der neuen gedruckten Ausgabe hier in stiller Andacht begehen und eine Würdigung Ihnen liefern, frei Haus aus Kasan, aus dem hell erleuchteten Medienzentrum des BRICS-Gipfels in der russischen Wolga-Metropole mit ihrer so langen Geschichte. Ich habe gestern einen oder zwei Filme, ich weiß gar nicht, ob die Kollegen schon beide abgespielt haben, mit Impressionen bereits öffentlich gemacht. Da sehen Sie, wie es im Herzen von Kasan aussieht, namentlich im Kreml, in dieser Festung, wo einst auch die Tataren gehaust haben, natürlich mittlerweile x-fach umgebaut. Und diese Kasaner Kremlmauern, die verströmen eben das, was ich in den Russen generell sehe, diese sehnsuchtseuropäische Blickrichtung auch nach Westen. Der Doppeladler, der russische, der schaut ja sowohl in Richtung Osten wie auch in Westen mit seinen scharfen Klauen. Da muss man aufpassen, was er immer auch an Land Brocken da zusammenräubert. Aber für mich sind die Russen eben Sehnsuchtseuropäer. Und das sehen Sie in diesem Kreml wunderbar. Auf der einen Seite haben sie orthodoxe Basiliken, sie haben aber auch eine ganz mächtige Moschee. Die Muslime spielen hier eine ganz große Rolle, das vergisst man. Vielvölkerstaat Russland. Dann aber eben auch die europäisch inspirierte Architektur. Und vergessen wir nicht, wir sind hier 700 Kilometer weiter östlich als Moskau, also schon ganz tief in den russischen Steppen sozusagen, in diesem unglaublich offenen Gelände, wenn man sich das vorstellt, auch in unvordenklichen Zeiten in der Geschichte, wie da diese eben mongolischen Reiterhorden plötzlich aus dem Osten aufgetaucht sind. Wie kann man so etwas verteidigen? Wie kann man so etwas zusammenhalten, meine Damen und Herren? Heute ein Riesengebiet über 12 oder 11 Zeitzonen. Das ist ja für einen Schweizer sozusagen gar nicht gedanklich und verstandesmäßig zu überblicken, was das bedeutet, in so einem Land Präsident zu sein. Das sind Gedanken, die mir immer auch durch den Kopf gehen, wenn ich mir da die Frage stelle, was da vor sich geht im Kreml oder eben hier. Übrigens als Schweizer hat man gewisse Vorteile in Kasan. Wenn ich sage Schweizaria, dann zaubere ich damit vielen Russen ein Lächeln aufs Gesicht. Ich vertrete auch und ich verteidige immer die Schweiz, wenn ich im Ausland bin, selbstverständlich auch hier. Wenn mich russische Journalisten fragen, auf die Neutralität ansprechen, sagen, ja, ihr habt ja die Neutralität außer Kraft gesetzt, ich kritisiere das ja auch, aber dann können sie sich darauf verlassen, dass ich also im Ausland nicht über die Schweiz herziehe. Ich sage, nein, nein, die Schweiz ist unglaublich neutral, nach wie vor. Wir sind weltoffen, darum sind wir auch hier. Wir sind neugierig, wir schauen uns diese Entwicklungen an. Und klar, die Schweiz macht auch außenpolitische Fehler. Russland macht auch außenpolitische Fehler. Aber die russischen Fehler außenpolitisch sind etwas grösser als die der Schweiz, weil Russland ein viel grösseres und mächtigeres Land ist. Aber wir haben beide die Chance, unsere Fehler ja dann wieder gelegentlich zu korrigieren. Also immer die Schweiz verteidigen, ganz wichtig, die Neutralität. Es stimmt, wir sind ja teilweise da in der falschen Spur. Aber man soll doch nicht auf Weltuntergang machen, dieser Kulturpessimismus, der beharrt mir überhaupt nicht. Wenn es Probleme gibt, ja, dann muss man sie sehen und man muss sie lösen, meine Damen und Herren. Aber eben die Schweiz jetzt im breiteren Publikum, jetzt nicht in der russischen Regierung, da hört man ja viel Kritisches auch über die Schweiz, da muss man mächtig Gegensteuer geben, aber im breiteren Publikum kann ich Ihnen sagen, haben wir hier immer noch ein ganz tolles Ansehen. Und eben, es gelang mir sogar durch die Äußerung des Wortes Schweiz, mich da irgendwie in diesen Kreml einzuschleichen, dort, wo jetzt eben diese Meetings stattfinden, der Staatsoberhäupter. Hier im Pressezentrum finden dann die Medienübertragungen statt, der entsprechenden Kundgebungen. Das Ganze, ich komme darauf zu sprechen, dann etwas ausführlicher in der internationalen Ausgabe, aber sicherlich für den russischen Präsidenten ein großer Erfolg, denn er kann jetzt der Welt präsentieren, seht her, ich bin nicht isoliert, ich bin nicht allein, ich pfeife nicht aus dem letzten Loch. Es kommen 22 Staats- und Regierungschefs, BRICS-Mitgliedsländer, aber auch andere. Ich habe eine vietnamesische Delegation gesehen, bei mir im Hotel zum Beispiel sind die Vietnamesen untergebracht. Indonesien ist hier, also der asiatische Raum streckt die Fühler aus. Das heißt, es gäbe eine große Warteliste für diese BRICS. Und im Westen fragt man sich natürlich, was sind diese BRICS? Ist das ein loser Verbund? Ist das einfach so eine Art Diskussionsclub, ein Quasselverein? Oder baut sich da so etwas wie eine Achse des Bösen zusammen, gegen die wir dann wieder irgendwie Krieg führen müssen? Das sind so die Gedanken. Und es ist nicht so einfach, diese Frage hier abschließend zu beantworten. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Absichten in diesen BRICS-Staaten. BRICS, das steht ja für eben Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das sind die fünf ursprünglichen Gründungsländer. Jetzt ist da mittlerweile auch noch unter anderem der Iran dazugekommen, Vereinigte Arabische Emirate. Aber mit dem Iran gibt es natürlich Mais, weil der Iran ist ein Paria-Staat für viele, auch für BRICS-Mitglieder. Indien hat keine Freude. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind da nicht sonderlich amüsiert, hat auch versucht, den Iranern etwas aus dem Weg zu gehen. Also da muss man genau schauen. Ich werde darauf eingehen, denn es hat eine Schlusserklärung bereits gegeben, 133 Punkte, also ein Schlussdokument der Unfähigkeit, sich kurz zu fassen. Wenn man mir im Berufsleben ein 133-Punkte-Programm vorlegt, dann schicke ich die Leute gleich nach Hause und sage, konzentriert euch, bringt mir maximal 5 Punkte. Weil 133, das ist ja lächerlich. Zeigt Ihnen allerdings auch, dass eben diese BRICS noch kein Kampfverbund sind. Das ist eben nicht eine geschlossene Truppe gewissermaßen, die sich da auf drei ganz wesentliche strategische Schwerpunkte einigen kann, die dann auch noch womöglich von den Mächtigsten und Größten von oben befohlen werden, sondern es spiegelt sich in dieser Vielfalt, in dieser nicht enden wollenden Vielfalt der Punkte, spiegelt sich sozusagen auch die Vielfalt dieser Organisation. Auch ein gäriger Haufen vielleicht noch ein bisschen, wenn man das mit Begriffen aus der deutschen Innenpolitik beschreiben möchte. Ganz groß geschrieben hier sind die Sicherheitsvorkehrungen, also wirklich auffällig, ganze Straßenzüge gesperrt, die wollen nichts anbrennen lassen, kann ich verstehen. Im Zeitalter explodierender Pager und sehr aggressiver Terroristen muss man aufpassen. Wir haben Krieg, das ist auch ein großes Thema. Übrigens habe ich gehört, dass sich in Kasan also Warteschlangen bilden vor den Aushebungsstellen der russischen Streitkräfte, sehr, sehr viele Freiwillige. Das kontrastiert natürlich mit dem, was wir in der Ukraine beobachten, Massenexodus und Abwanderung vor allem junger Männer. Ich habe die Zahl gehört von 8 Millionen Ukrainern, die das Land da bereits verlassen hätten. Das wäre also ungefähr die Schweiz. Das sind Zahlen, behaffen Sie mich nicht darauf, aber was stimmt, ist, dass hier in Kasan, und das ist eher etwas außerhalb des Zentrums, da ist der Krieg jetzt nicht so präsent mit Anwerbeplakaten, aber in anderen Teilen der Stadt, da sehen Sie also diese Armee-Werbeplakate und bei den Aushebungsstellen, da bilden sich Menschenschlangen. Also es ist nicht so, wie man das hier bei uns auch gerne etwas darstellt, dass Putin gewissermaßen massiv unter Druck ist wegen dieses Kriegs. Der mag schon auf die Stimmung schlagen. Das ist so schwierig zu beurteilen für jemanden, der da nicht so häufig hier ist. Er muss ja auf die Stimmung schlagen. Und eben, ich bleibe dabei. Die Russen sind Sehnsuchtseuropäer. Auch wenn sie jetzt trotzig sagen, ja, wir brauchen die Europäer nicht, wir orientieren uns nach Osten. Nein, der Doppeladler, der zweiköpfige Adler der Russen schaut eben auch nach Westen. Und ich habe die These, dass eben den Russen die Anerkennung durch Europa, auch die Dankbarkeit, hat immerhin den Napoleon und den Hitler unter größten Opfern besiegt und geschlagen. Diese Anerkennung, die würde man schon sehr schätzen. Und der Westen, Europa, war ja lange auch ein Wunschpartner für den russischen Präsidenten. Das wird heute aus den Geschichtsbüchern gecancelt bei uns. Das wird einfach getilgt, darüber blickt man hinweg, weil man möchte eben jetzt, das ist halt auch Propaganda, man möchte den russischen Präsidenten als diesen finsteren Dämon aus der asiatischen Steppe am besten brandschwarz darlegen und diffamieren, natürlich auch, um hier die Kriegsunterstützung anzutreiben. Das ist die Falle, das ist die Propaganda, das ist natürlich das Problem, das es immer im Krieg gibt. Bringt auch nicht, sich darüber aufzuregen. Das war immer schon so, ist auch so, auch bei uns ist es so, nicht nur bei den anderen. Nun, darüber werde ich noch etwas intensiver sprechen in der internationalen Ausgabe. Jetzt die Schweizerische Weltwoche im Zeichen der Meinungsvielfalt. Meinungsvielfalt ist uns ja wichtig, aber noch wichtiger ist die Hinterfragung der offiziellen Narrative, Kritik am Establishment. Das ist der Auftrag der Weltwoche. Die müssen das einfach alles in Frage stellen. Und darum muss man eben auch kritisieren, was da erzählt wird über Russland. Das ist der Mainstream. Man muss erzählen, man muss dagegenhalten. Bei allem, wo sich die Meinung allzu sehr und allzu einseitig verfestigt, dann wird man natürlich mit allen möglichen Verdächtigungen belegt. Ja, da ist der Putin-Versteher, der hat da eine Sympathie. Dummes Zeug. Das ist einfach der journalistische Grundauftrag, immer kritisch dagegen zu halten. Titelgeschichte in der neuen Ausgabe ist eine Zerlegung jener Lügengespinste und Lügengebilde, die seit 30 Jahren aufgetischt werden in Bundesbern zu den Krankenkassen. Also die Prämienmafia haben wir da ins Visier genommen. Marcel Odermatt bringt Ihnen da die skandalösen Aussagen aus 30 Jahren von Ruth Dreyfus, der damaligen Innenministerin, bis heute. Man hat sie einfach brandschwarz angelogen im Bundesbären mit diesen Krankenkassen, mit diesen Krankenkassenprämien. Aber sie sitzen auch heute noch auf dem hohen Ross und wollen da nichts auf sich kommen lassen. Dies ein Schwerpunkt. Dann Amerika der Fantasten. Der Trump-kritische Publizist Kurt Anderson, einer der großen Autoren und auch Buchautoren, ein bedeutender Journalist, Schriftsteller, dem ich schon seit langem immer wieder begegnet in renommierten amerikanischen Zeitschriften. Mark Neumann konnte ihn interviewen. Sie haben über die USA gesprochen, über das Fantasyland, über diese geniale und auch abgründige Begabung der Amerikaner, sich immer in eine Art Walt Disney, Disney World hineinzuträumen und manchmal auch die Wirklichkeit mit der Fiktion nicht mehr zu unterscheiden zu können. Anderson sieht das natürlich sehr kritisch und für ihn ist Donald Trump sozusagen der Halbgott, im negativen Sinn jetzt für ihn, sozusagen der Pate dieser Fantasiewelten. Aber ich halte dann jeweils dagegen, wenn ich ihn lese, jetzt auch im Interview, dass das eben auch die geniale Begabung der Amerikaner ist, macht eben auch ihre Größe aus, dass sie sich eben neu erfinden können, beziehungsweise in diesen mythischen Hollywood-Bezügen irgendwo auch sehen. Das gibt ihnen natürlich auch die Kraft und selbstverständlich beflügelt das die kollektive mythische Fantasie. Das ist ja in der Schweiz auch so. Wenn wir unsere Western besingen, wer der größte Westernheld der Schweiz? Das ist Wilhelm Tell. Mit dem können sie eben tiefe Gefühle ansprechen und auch mythische Sagenwelten, die uns heute noch etwas zu erzählen haben, die uns eben geronnene Lebenserfahrung, die Weisheit der Jahrhunderte kundtun. Und das darf man nicht einfach so wegwischen, mit dem Verstand, sozusagen mit dem Neonlicht, mit dem Laserschwert der reinen Vernunft, die so rein und so vernünftig dann oft auch nicht ist. Amerika der Fantasten. Ukraine, das Palästina Europas. Jaroslav Rytsak, der Historiker, verehrt Lenin und hofft auf Putins Sturz. Raphael Lutz hat mit diesem pointierten und provokativen Geist gesprochen. Also eine Meinungswundertüte. Die Weltwoche immer wieder ein Spektakel der unterschiedlichen Standpunkte. Hoffentlich, aber eben auch des Gegensteuers und der kritischen Infragestellung dessen, was die anderen einfach oft kritiklos nachbeten. Dann auch eine kritische Auseinandersetzung. Er hat es verdient. Es ist ja fast schon ein Ritterschlag für ihn. Georg Hässler von der NZZ, der Falke von der Falkenstraße. Mein Kollege, auch Raphael Lutz, glaube ich, hat den Artikel dann schlussendlich geschrieben. Ja, es ist er. Der hat sich da dem NATO-Chefstrategen der NZZ etwas zugewandt. Also wir heben ihn hier in die Stratosphäre sozusagen der umstrittenen Geister. Aber es ist eben auch wichtig, dass man sich mit Journalisten in der Schweiz auseinandersetzt, kritisch auseinandersetzt. Wir hatten kürzlich eine Titelgeschichte über unseren Armeechef Thomas Süssli. Da wird er auch nicht Freude gehabt haben an dieser schonungslosen, sachlichen Zerlegung von Christoph Mörgeli. Aber das ist eben auch die Weltwoche. Man muss das in Frage stellen, ganz entscheidend. Und ich übrigens berichte bereits aus Kasan meine ersten Eindrücke von diesem BRICS-Gipfel und den Beobachtungen und Vermutungen, die ich in diesem Zusammenhang hier zu äußern wage. Was sind die aktuellen, die großen Themen heute in der Schweiz? Zwei Skandalentscheide oder zwei sehr fragwürdige Entscheide, sagen wir es so, des Bundesrates geben auch hier in Kasan zu reden, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie viele der anwesenden Journalisten sich dafür interessieren, aber der Bundesrat hat nun tatsächlich beschlossen, die höhere Besteuerung der Auszahlung der Pensionskassenguthaben. Wenn Sie also auf der dritten, auf der dritten Säule der Altersguthaben, wenn Sie die dritte Säule, wenn Sie sich das auszahlen lassen, dann wird das in Zukunft massiv höher besteuert. Geht es nach dem Willen des Bundesrates? Das kann natürlich noch parlamentarisch beerdigt werden. Das heißt, diese Sparanreizverführung, die man einst offeriert hat, man hat den Leuten gesagt, spart selber, legt dieses Geld in der dritten Säule an, lasst euch das dann steuerlich bevorteilt auszahlen, das ist jetzt weg. Man besteuert um ein Mehrfaches und das, meine Damen und Herren, ist ein brandschwarzer Betrug an den Schweizer. Das darf das Parlament nicht zulassen und es ist eigentlich eine Schande, dass der Bundesrat so etwas entschieden hat. Man macht hier die Eigenverantwortung kaputt und es ist eben auch deshalb ein Betrug, weil eben viele Leute, wenn sie gewusst hätten, dass sie dann so hoch besteuert würden, dann hätten sie dieses Geld doch nicht in der dritten Säule angelegt, sondern sie hätten vielleicht Aktien gekauft, hätten sich stärker mit den anderen Anlagemöglichkeiten auseinandergesetzt. Aber man hat sie ja geradezu verführt, das zu tun, man hat sie überredet und jetzt nimmt man ihnen einfach das Geld aus dem Sack. Das ist fürchterlich. Zweite fragwürdige Entscheidung. Bundesrat will die Witwenrente abschaffen, entgegen dem biblischen Credo, man möge die Witwen und Waisen, man möge für die sorgen und man möge ihnen helfen. Aber das wird jetzt oder soll jetzt geopfert werden. Klar, in der Vergangenheit sind da die Frauen vielleicht etwas ritterlich bevorzugt worden, aber das ist eben auch Teil unserer Kultur, dass wir die Frauen nicht so behandeln, wie das in zum Teil muslimischen Ländern der Fall ist, sondern dass es hier eben auch gewisse Privilegien gibt, vielleicht auch für Frauen, die sich stärker für die Familie aufgeopfert haben. Der Mann stirbt, sie haben Verzicht geleistet, also werden sie durch eine höhere Witwenrente belohnt. Und es gibt vermutlich auch ein paar Millionärinnen, die dann diese Witwenrente kassieren und sie nicht nötig haben. Aber das ist eben nicht der allein selig machende Regelfall. Es gibt eben auch andere. Aber für mich geht das auch wieder in die falsche Richtung dieser fürchterlichen, sterilen Gleichbehandlung im Schlechten jetzt der Geschlechter. Ich bin auch für die Gleichberechtigung, für all diese Dinge, für die Gleichstellung. Ich will nicht gleichgestellt werden. Ich habe mich selber gleichzustellen oder besser zu stellen durch eigene Leistung. Aber ich will hier auch nicht ich will auch nicht ungleichberechtigt sein. Und das ist ja heute das Problem, dass man immer mehr privilegierte Gruppen schafft, aber die Gleichheit unter dem Recht abschafft. Ist ein anderes Thema, spielt jetzt hier nicht direkt die große Rolle. Aber diese Abschaffung der Witwenrente ist falsch. Über den Exodus der Ukrainer haben wir bereits gesprochen. In den USA ist man sich einig über einen 50 Milliarden Kredit für die Ukraine. Der aussichtslose Krieg wird also weiter befeuert. Die NATO will Beweise haben, dass nordkoreanische Soldaten in der Ukraine kämpfen, was die NATO natürlich einen Skandal findet. Nicht so skandalös empfindet man die Tatsache, dass längst Franzosen, Briten und was weiß ich nicht alles an NATO-Truppen in dieser Ukraine herumfeuern. Also wenn zwei das Gleiche tun, ist es offensichtlich nicht das Gleiche. Dann gab es einen fürchterlichen Anschlag in Ankara, während Präsident Erdogan hier war. Letzte Umfragen in den USA, Vorteil für Trump. Der Wahlkampf werde immer aggressiver, berichten die linken Medien in der Schweiz, vor allem der Tagesanzeiger. Dann lesen wir, israelischer Minister deutet Angriff auf den Iran an. Also da kocht es auch hoch, fürchterlich hier, heillose Eskalation. Finanzplatz Schweiz in Bedrängnis. Das hat mich heute Morgen noch in Bedrängnis gesetzt, beziehungsweise heute Abend. Ich habe voraufgezeichnet, weil ich morgen dann wieder sehr früh raus muss, zu früh, um da noch frisch und burlimunter Ihnen die Nachrichten optimistisch darlegen zu können. Aus dem halben Wachkoma geht es dann eben doch nicht so leicht. Finanzplatz in Bedrängnis, noch ist die Schweiz bei den Offshore-Geldern Nummer 1 durch der Abstieg naht. Ja, ist ja klar, schreibt die NZZ. Ja, weil eben Organe wie die NZZ unsere Neutralität zu Grabe tragen, kaputt machen. Und das hat natürlich Auswirkungen für den für das Vertrauen der Schweiz. Was denken die Leute im Nahen Osten in China, wenn sie sehen, wie wir da auf Geheiß der Amerikaner einfach die Russen enteignen? Glauben Sie, das ist ein vertrauensbildendes Signal an die Welt? Ist das Gegenteil? Aber den Schweizern geht es eben zu gut und sie werden diese Guthaben aus dem Ausland erst vermissen, wenn sie mal erfahren, was es bedeutet, wenn du diese Kohle nicht mehr hast. Wenn die Schweiz einfach sie kann auch wieder arm werden. War sie schon mal. Also hier wird ganz üble Experimente laufen hier auf dem Altar des Gutmenschentums. Dann Roberto Martullo kauft die Sportschuhmarke Künzli, die auch ich noch getragen habe, vor allem wenn ich Bänderverletzungen an den Füßen hatte, die stabilisierenden Hochschuhe da, die Basketballschuhe gewissermaßen mit den Seitenstützen, Künzli, eine Kultmarke der Schweiz. Mal sehen, was Roberto Martullo damit macht. Interessante Bewegungen, ist ja toll, wenn Unternehmer hier noch einschreiten und eingreifen. Das war's von der schweizerischen Ausgabe. Ich wechsle jetzt dann gleich ins internationale Programm. Freue mich, wenn Sie auch dort wieder dabei sind. Bis gleich und ich melde mich auf jeden Fall, versprochen, zurück. Hier aus Kasan, aus diesem hell illuminierten Sternenhimmel eines Medienzentrums. Bis gleich.